zum Reformationsgottesdienst in Langentrechow. Und wir haben dort keine Predigt gehört. Pastor Szabo hat aus dem großen Katechismus vorgelesen, die Erklärungen zum ersten und zum fünften Gebot. Das erste Gebot: Du sollst Gott, deinen Herrn, haben wir eben auch in der Lesung gehört, von ganzem Herzen lieben. Und es ist schon erstaunlich für mich gewesen, ich habe das noch nie so gelesen, wie Luther dieses Gebot, du sollst Gott, deinen Herrn lieben, auseinander nimmt oder erklärt, besser gesagt, die einzelnen Schritte. Und wie schnell wir doch an diesem Gebot, an unserem Gott schuldig werden. Das, was uns allgemein bekannt ist, hat Luther in dieser Erklärung so auseinandergepflückt, wirklich ganz systematisch. Alles, was uns lieber ist als Gott, ist uns Gott oder ein Götze. Und das fünfte Gebot, du sollst nicht töten, wurde ich auch bei der Lesung daran erinnert, was Luther dazu sagt. Wir haben ja in der Bergpredigt schon die Erklärung von Jesus. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, wer seinem Bruder du Narr sagt, der ist schon des Todes schuldig. Luther geht dann ganz speziell auch darauf ein, einmal dieses Totschlagen, darüber braucht man keine Erklärung zu geben, aber auch das, was der Mensch nicht tut. Wenn du einem Hungernden keine Speise gibst, dann lässt du ihn verhungern. Wenn du einem Nackten keine Kleidung gibst, dann lässt du ihn erfrieren. Das sind alles Schritte zum Töten. Und der barmherzige Samariter war eben nicht einer, der den anderen da hat einfach liegen lassen und vorübergegangen ist. Er hat ihm das erwiesen, was nötig ist. Und da ist mir auch noch einmal so wichtig geworden, wie ich schon von Anfang an aus der Reformationszeit der Begriff Sünde erläutert und geklärt wurde. Der Predigttext, der für den heutigen Tag gegeben ist, der ist auch so in der Losung als offizieller Text angegeben, steht im Matthäusevangelium, Kapitel 18. Ehe ich aber diesen Text lese, möchte ich noch darauf eingehen, was vor diesem Text steht. Vor diesem Text steht, dass Jesus seinen Jüngern etwas erzählt von einem Hirten, der Schafe weidet. Und dann, als er am Abend oder bei einer Kontrolle feststellt, dass ihm ein Schaf fehlt, dann geht er und sucht das Verlorene. Er müht sich um das, was abgefallen ist. Und es ist eine große Freude für den Hirten, wenn er dieses verlorene Schaf gefunden hat und wieder zurückbringt zu seiner Herde. Und unter diesem Aspekt möchte ich auch den Predigttext verstanden wissen und versuchen auch so etwas zu erklären. Sündigt aber dein Bruder an dir, so geh hin und weise ihn zurecht, zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er nicht auf dich, so nimm noch einen oder zwei zu dir, damit jede Sache durch den Mund von zwei oder drei Zeugen bestätigt werde. Hört er auf die nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Dieses, wenn dein Bruder an dir sündigt, steht nicht in allen Übersetzungen. Das ist eine Aussage, die Luther mit hineingebracht hat. In der Lutherbibel finden wir diese Aussage. Und da heißt es, wenn er an dir sündigt, dann gehe hin. Wenn mir einer blöd gekommen ist, mich beschimpft hat, wenn mir einer irgendetwas angetan hat, vielleicht mir etwas weggenommen hat, gestohlen hat, wenn er an meinem Image gekratzt hat, dann erwarten wir, und das ist menschlich, dann soll der auch kommen und soll sich entschuldigen. Oder seid ihr anderer Meinung? Jesus sagt aber etwas anderes. Er sagt, dann gehe du hin. Du, der das erlebt hat, der das erfahren hat, du sollst jetzt nicht warten, dass der andere kommt und sich entschuldigt, sondern du sollst hingehen und mit ihm sprechen, die Sache klären. Das ist schon eine Zumutung. Wir haben es vorhin im Lied gesungen, wir hören auf dein Wort. Wollen wir das wirklich? Wollen wir das auch wirklich versuchen zu praktizieren? Auch, ich spreche mal jetzt von mir aus, auch gegen meine eigene Überzeugung. Ich bin doch der, der geschädigt wurde. Warum soll ich nun mich aufmachen, um die Sache zu bereinigen? Jesus sagt, geh hin. Das ist die Übersetzung nach Luther, wenn dein Bruder an dir sündigt. Im Allgemeinen heißt es, wenn dein Bruder sündigt. Und das ist ja auch von dieser Stelle schon öfter gesagt worden, wenn in der Bibel Bruder steht, dann sind nicht nur die Männer gemeint. Das ist nun mal eine Praxis aus dem Judentum, dass die Männer angesprochen wurden. Das Wort gilt Männern wie Frauen gleichzeitig. Und wir könnten auch sagen, wenn dein Bruder oder deine Schwester sündigt, und damit sind jetzt gemeinte Bruder und Schwester in Jesus Christus gemeint, wenn du sie merkst, dass sie sündigen, dann geh hin und sprich mit ihnen. Da kommt ein junger Mensch in eine Gemeinde, bereit mitzuarbeiten. Das Erste, was er von allen Ecken hört, da in unserer Gemeinde ist einer, der hat Ehebruch getrieben. Das kann doch so nicht stehen bleiben. Mit dem Betreffenden hat gar keiner gesprochen. Dieser junge Mensch versucht es mit ihm ins Gespräch zu kommen, erfährt, dass er seine Sünde bereut, dass darüber gebetet wird und dass Sünde vergeben werden kann. Und das Makabre dabei ist, dass die, die am lautesten geschrien haben, einige Wochen später kommen und sagen, ich bin in denselben Mist hineingetreten. Es ist schnell getan, sich über die Schuld eines anderen, ich will nicht sagen lustig zu machen, aber das so zu ahnden, das muss doch nun endlich geklärt werden. Und was bleibt dann übrig, wenn so einer kommt und sagt, ich bin in denselben Mist hineingetreten? Ha, das hast du davon, könnte man ja sagen. Nein, wenn Schuld und Sünde bekannt wird und gesucht wird, dass man darüber betet, so ist es die Pflicht, die Aufgabe, nicht schadenfroh zu sein, sondern wirklich hilfreich zu sein. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh hin und sprich mit ihm. Und das ist ein Problem. Wenn ich da jetzt hingehe, wie reagiert er? Wird er zu seiner zu seinem Fehler stehen? Wird er mich nicht beschimpfen und hinauswerfen und sagen, das geht dich gar nichts an? Werde ich vielleicht nicht die richtigen Worte finden? Und so gibt es so viele Bedenken, so viele Ängste und Nöte, und wir weichen dem Wort Gottes, dem Befehl Gottes einfach aus. Weil unser menschliches Denken dem Geist Gottes widerstrebt. Aber es ist nun einmal so, Sünde ist nicht nur Ehebruch, Sünde ist vielfach. Und das habe ich vorhin versucht, so ein bisschen mit dem, was wir gestern gehört und erlebt haben, zu erklären. Auch das, was ich nicht getan habe, ist Sünde. Denn auch darauf hat sich Luther bezogen in seiner Erklärung, dass Jesus sagt, ich bin krank gewesen. Ihr habt mich nicht besucht. Ich bin hungrig gewesen, ihr habt mich nicht gespeist. Ich bin durstig gewesen, ihr habt mich nicht getränkt. Das kennen wir alle aus dem Matthäus-Evangelium, aus den Endzeitreden Jesu. Das, was wir nicht getan haben, ist und kann vor Gott genauso Sünde sein. Und darum geht es nicht nur, dass wir das als Sünde erkennen, was der Mensch getan hat, sondern auch das, was er nicht getan hat. Ich habe als junger Mensch dagegen rebelliert und habe das auch so gesagt. Wenn irgend so ein Fehltritt war und eine junge Frau schwanger geworden ist, dann musste sie vor die Gemeinde gestellt werden. Oder wenn irgendjemand Ehebruch getrieben hat, dann musste er vor die Gemeinde gestellt werden. Sicher nicht verkehrt. Aber wer hat schon mal jemand vor die Gemeinde zitiert, weil er in gehässiger, liebloser Weise über andere redet? Wer hat schon jemand mal zitiert, weil er die Achtung dem Bruder gegenüber, der Schwester gegenüber nicht darbringt. Ja, auch das ist das, was uns vor Gott schuldig macht und auch vor dem Nächsten. Ich denke, wir Menschen, und das schließe ich mich gar nicht aus, wir neigen auch ganz schnell dazu, unsere Maßstäbe, unsere Erkenntnis dem anderen aufzubürden und zu meinen, jetzt muss es aber so geregelt werden. Es ist ein ganz klares Wort Jesu, geht hin, sprecht über Verfehlungen, sprecht über Sünde. Und da, wo Sünde beim Namen genannt wird, anerkannt wird, dass ich schuldig geworden bin, dann gibt es auch die Möglichkeit der Vergebung. Johannes schreibt es in seinen Briefen, wenn ihr eure Sünden bekennt, ist Christus treu und gerecht, dass er vergibt. Was mir bei diesem ganzen Abschnitt so ganz wichtig geworden ist, Jesus sagt es im unmittelbaren Zusammenhang mit seinem Auftrag. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, wo zwei oder drei sich einig werden, worum sie bitten, dann will ich das geben. Seelsorge, das Gespräch kann nie und darf nie von oben herab diskriminierend geführt werden. Was hast du dir denn dabei gedacht? Bist du noch bei Trost, sowas zu tun oder sowas nicht zu tun? Das sind so menschliche Regungen. Christus sagt uns, dass das wirklich nur im Gebet geschehen kann. Wenn ich jetzt hingehe zu einem, bei dem mir klar ist, mit dem muss über seinen Fehler gesprochen werden. Und wir schaffen das, dass es uns geschenkt ist, auch wirklich auf einen Nenner zu kommen. Und wir werden uns dann mit dem einig. Jetzt wollen wir um Vergebung bitten. Dann können wir hundertprozentig sagen, Jesus Christus hat vergeben. Dann ist das keine Anmaßung. Wo zwei oder drei eins werden, um was sie bitten, das wird gegeben werden. Ich finde das manchmal, entschuldigt mal, wenn ich das so sage, doch so als Selbstzweck ausgesprochen, wenn dann so eine kleine Gruppe zusammen ist, ach, wir hätten ja eigentlich viel mehr kommen können, und dann ist das so ein Trostwort. Ach, Jesus hat ja gesagt, wo zwei oder drei zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ist es uns wirklich dann auch immer bewusst, dass wir im Namen Jesu zusammen sind? Ist es uns bewusst, dass wir, wenn wir auch nur zwei sind, im Namen Jesu zusammen sind und Jesus dabei ist? Oder nutzen wir das einfach so als billigen Trost? Ich habe manchmal das Empfinden, das ist so. Aber Jesus hat es uns gesagt. Wenn wir in seinem Namen einig werden, um was wir bitten. Und hier in diesem Zusammenhang geht es darum, dass der Mensch, mit dem wir sprechen, aus der Sünde gerettet wird. Und wenn uns das bewusst ist, dann können wir auch das Wort verstehen, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein. Was ihr auf Erden lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Das sagt Jesus ja an erster Stelle zum Ersten zu Petrus, als er ihm sagt, du bist Petrus, ich übergebe dir den Schlüssel. Und was du binden wirst, wird gebunden sein und was du lösen wirst, wird gelöst sein. Nach seiner Auferstehung spricht Jesus mit seinen Jüngern und er sagt zu ihnen im Johannesevangelium, so steht es geschrieben, er blies sie an und sagte, nehmet hin den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Sünden behaltet, dem sind sie behalten. Jesus sagt nicht, überschlagt die Kosten, denkt nach, was alles gut ist. Jesus sagt das im Zusammenhang mit der Gabe des Heiligen Geistes. Das heißt, dass bei einem Gespräch, und auch wenn es so weit kommen sollte, dass der Partner, der Gesprächspartner keine Einsicht zeigt und es dann auch wirklich dazu kommt, dass Jesus sagt, dann haltet ihn für einen Sünder und für einen Zöllner, dann schließt ihn aus. Wenn es so weit kommen sollte, kann das Urteil nur Gültigkeit haben, wenn es wirklich unter der Leitung des Heiligen Geistes geschieht. Wenn es in der Verantwortung vor Jesus Christus geschieht. Da sind nicht meine Gefühle, meine Empfindungen ausschlaggebend. Da ist wirklich das Wissen und auch das Verlangen notwendig, dass wir mit Christus die Sache absprechen. Dass wir darüber beten. Dass wir unter der Leitung des Heiligen Geistes stehen. Und wenn wir diesen Satz, dann schließt ihn aus, haltet ihn für einen Sünder und für einen Zöllner, dann heißt das, dass ihm in dem Moment die Sünde nicht vergeben wird. Ohne Einsicht, ohne Reue, ohne Bekenntnis, keine Vergebung. Aber was bedeutet das? Haltet ihn für einen Sünder, haltet ihn für einen Zöllner. Bedeutet das, dieser Mensch ist mit Verachtung zu strafen? Dieser Mensch ist als Fremdkörper anzusehen? Ich glaube nicht. Und auch dieser Überzeugung bin ich von Jugend auf, das ist meine persönliche Überzeugung. Und ich habe jetzt beim Nachlesen von Erklärungen zu diesem Text mich bestätigt gefunden. Haltet ihn für einen Sünder und Zöllner, das bedeutet, Jesus Christus selbst hat sich in besonderer Weise der Sünder und der Zöllner angenommen. Er hat Sünder, Zöllner nicht von sich gestoßen. Er hat sie nicht abgewiesen. Ja, die Pharisäer und Schriftgelehrten haben ihm den Vorwurf gemacht, der ist ja mit den Sündern und Zöllnern. Der hat ja mit denen Gemeinschaft. Und warum hat Jesus das getan? Um ihnen Hilfe zu geben, um ihnen Rettung zu bringen. Und wenn wir im Auftrag Jesu so einen Menschen aus der Gemeinde ausschließen und wir ihn dann für einen Sünder und Zöllner halten, dann ist es unsere Aufgabe, uns um ihn ganz besonders zu kümmern. So wie wir uns um andere kümmern, die wir gern zu Jesus führen. Es hat damit nichts zu tun, einfach zu sagen, weg, die wollen wir nicht. Nein, es ist dann unsere Aufgabe, uns auch in missionarischer Weise um solche Menschen zu kümmern. Das finde ich jedenfalls so im Wort Gottes gegeben. Es ist ein Fakt, dass Gott keine Sünde duldet. Und dass Gott auch nicht will, dass unvergebene Schuld eine Gemeinde belastet. Darum sagt Jesus das so in dieser Form. Und auch wenn er uns diese Verantwortung aufs Herz legt, uns um Menschen zu kümmern, die vom Weg abgekommen sind, dann kann das auch nur unter Gebet, unter Leitung des Heiligen Geistes und in der rechten Demut geschehen. Jesus wusste auch von seinen Jüngern, dass sie nicht sündlos sind. Er hatte das ja auch von Petrus noch so im Erleben, ich kenne ihn nicht. Und als Jesus dann als Auferstandene seinen Jüngern sagt, nehmt hin den Heiligen Geist, wirft er auch einem Petrus das nicht vor, sondern beauftragt ihn und die ganze Jüngerschar und damit auch uns als Gemeinde, dass wir uns auch füreinander verantwortlich zu fühlen haben. Es ist und bleibt Gottes Wort. Und es ist und bleibt die Grundvoraussetzung, dass Seelsorge wirklich nur unter der Leitung des Geistes im Gebet geschehen kann. Niemals überheblich, niemals von oben herab. Und das, was so positiv aus dem Ganzen herauskommt. Wenn ihr oder wenn du deinem Bruder vergibst, dann ist ihm vergeben. Wenn wir als Gemeinde jemand Schuld vergeben unter den Bedingungen, die uns das Wort sagt, dann dürfen wir wissen, dass wir nur das bestätigen, was im Himmel längst geschehen ist. Wenn ihr löst, dann ist im Himmel gelöst. Und wenn ein Mensch uneinsichtig ist, dann steht bei Gott fest, dass ihm nicht vergeben werden kann. Und wenn dann eine Gemeinde sagt, dann können wir dir auch nicht vergeben, dann ist das nur Bestätigung dessen, was schon im Himmel geschehen ist. Und darum, lasst uns auch so miteinander umgehen. Ich weiß, dass ich mir selbst das auch so sagen muss, weil ich auch um meine Schwachpunkte kenne und weiß. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass dieses Wort uns als Gemeinde gegeben ist. Und in dem Zusammenhang kann ich auch sagen, ich bin recht froh und dankbar, dass ich mir für diesen Tag dieses Wort nicht ausgesucht habe, sondern dass es mir und uns so gegeben ist. Und der Herr segne mich und euch, segne uns durch dieses Wort und gebe uns die Fähigkeit, auch dem Wort Jesu gehorsam zu sein. Vergebung ist da, wenn wir sie haben möchten, wenn wir sie annehmen. Dafür hat Jesus Christus sein Leben gegeben. Und wenn wir dann Abendmahl feiern, dann erinnern wir uns daran, dass Vergebung da ist, Gültigkeit hat. Soweit Gottes Wort.